Herzlich willkommen beim Podcast des Österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Herzlich willkommen beim Tierärzteverlag Podcast. Mein Name ist Astrid Nagel. Ich darf heute zum Thema IBD beim Pferd ganz herzlich Professor Dr. Iversen begrüßen. Sie ist Professorin an der Pferdeklinik der Universität Kopenhagen und Diplomat des European College of Equine Internal Medicine. Herzlich willkommen, Professor Iversen.
Hallo, Frau Nagel.
Die IBD beim Pferd ist ja so ein doch komplexes Thema. Es gibt immer wieder Fallberichte, wo die Fälle doch erst nach vielen Jahren dann diagnostiziert werden, wenn überhaupt. Kann man davon ausgehen, dass doch viele Patienten längere Zeit betroffen sind, ohne dass sie überhaupt mit diesem Thema vorgestellt werden in der Praxis?
Das kann man schon davon ausgehen, gerade weil die klinische Anzeichen oder Symptome relativ unspezifisch sein kann. Es sind häufig zum Beispiel Leistungsschwäche, Gewichtsverlust, vielleicht rezensivierende Koliken. Und häufig ist es so eine Ausschlussdiagnostik oder Diagnose, wenn man alles andere schon ausgeschlossen hat. Dann ist es so, dass es häufig das ist, was dann zurückbleibt.
Wenn Sie jetzt an Ihre eigenen Erfahrungen in der Klinik denken, kommen da die Patienten auch teilweise als Kolikpatienten oder wie werden die da so generell vorgestellt? Kommen die schon mit einfach rezidivierendem Durchfall?
Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welcher Typ des IBDs es ist. IBD ist ja so ein bisschen dieser Übergriffsbegriff von dieser Inflammatory Bowel Disease und es gibt da verschiedene Unterformen. Und je nachdem, welches Teil des Darms betroffen ist, haben die Pferde zum Beispiel eher Kolik oder eher Durchfall. Es gibt so Subtypen, wo es so eine relativ starken Hypertrophie der Muskularis oder auch der Submucosa kommen kann. Und da werden die Pferde häufig mit Akutkolik vorgestellt, weil es einfach einen Verschluss des Dünndarms dann verursacht. Und da ist es so, dass das entweder dann bei der Operation dann vermutet wird oder bei der Pathologie. Und man sieht es aber schon auf dem Ultraschall, dass man halt hier stark verdickte Darmwände hat. Das ist aber eher die Ausnahme. Die meisten sind schon, also jetzt sind wir in Überweisungsklinik und sind schon wegen längeren Krankheitsverlauf, wo die Pferde schon wegen Gewichtsverlust untersucht wurden. Das heißt, es sind so die üblichen Ursachen untersucht worden, so wie es ist ein Zahnproblem, haben die Pferde Parasiten, ist die Fütterung in Ordnung, kann das Pferd überhaupt zu dem Futter kommen? Und dann ist es häufig so, dass die dann zur Untersuchung vorgestellt werden. Insbesondere, was so ganz typisch ist, dass die Pferde Gewicht verlieren, obwohl der Appetit ganz normal ist. Im Gegensatz zum Beispiel zum Pferden mit Magengeschwüren, wo ja häufig dann berichtet wird, dass die Pferde halt sehr wählerisch geworden sind und nicht mehr richtig fressen wollen. Und dann, wenn man dann diesen Vorbericht hört, dann ist es schon so, dass es so differenzialdiagnostisch auf jeden Fall mit dabei ist. Und dann macht man halt seine Untersuchung, um das ein- oder auszuschließen.
Wie gehen Sie dann diagnostisch vor? Es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, eben auch von der Ausschlussdiagnostik her. Können wir das mal so schrittweise durchgehen, wie man dann Step-by-Step vorgehen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also was es ist, ist häufig schon einfach der Vorbericht. Und die Besetzer haben ja schon auch relativ viel ausprobiert mit verschiedenen Futtermitteln und welche Untersuchungen schon gemacht wurde, weil sonst wäre auf jeden Fall, wie gesagt, Zahnuntersuchung, Kotuntersuchung ganz wichtig und auch einmal hören, wie das Pferd eigentlich überhaupt gehalten wird und was es gefüttert wird, ob das überhaupt adäquat ist. Dann die klinische Untersuchung, da ist es so, dass bei manchen Pferden sieht man schon, dass sie ventrale Ödeme haben. Das sind aber schon bei relativ ausgeprägten Veränderungen aufgrund von Proteinverlust über den Darm. Was sonst häufig ist, ist, dass das Fell oft stumpf ist, vielleicht nicht so schön ist. Die Pferde sind dünn oder zumindest zu schlank für das, was sie eigentlich sein sollten. Dann können sie auch schon ihre so unspezifische Zeichen haben, wie dass sie so eine erhöhte Hautsensibilität haben. Deswegen sind die Pferde auch meistens schon wegen Magengeschwüren voruntersucht worden. Dann wäre so nach der klinischen Untersuchung die Labordiagnostik. Und da sind es so typische Veränderungen. Das ist allerdings ein bisschen abhängig von dem Schweregrad. Aber das wäre eine Hypoproteinämie und niedrigen Albumin. Das ist so relativ typisch. Sie können dann auch zum Beispiel, manchmal haben sie eine leichte Anämie der Pferde, einfach durch die Malobsorption oder Malunterversorgung, die sie letztendlich haben. Dann wäre der nächste Schritt, den ich meistens mache, ist ein Ultraschall des Abdomens. Und das wäre auf der Suche nach verdickten, dünnen und Dickdärme. Und auch einfach, um zu sehen, ist da irgendwas anderes. Und da wäre bei den Dünndärmen, wäre das normalerweise so, sie sollten 3 bis 4 mm dick sein. Und wenn sie über, dann sei eigentlich so Cut-off-Wert wäre 5,7 mm. Da wäre es schon relativ indikativ für, dass zumindest irgendwas da nicht in Ordnung ist. Und dann auch zu sehen, ist es gleichmäßig verteilt oder ist es zum Beispiel nur einzelne, die stark verdickt sind? Weil das wäre zum Beispiel ein Hinweis eher bei dieser Focal Eosinophilic Enteritis. Die kann man sich so ein bisschen vorstellen als Cocktailwürstchen, die so aufgeregt sind. Und dann schaue ich auch natürlich, ist da vermehrt freie Flüssigkeit, also braucht man Flüssigkeit, eine Abdominosynthese, um zu schauen, ist mit Zytologie, Totalprotein, Gesamtzahl, ist da irgendwas verändert? Bei den meisten Pferden mit IBD ist das nicht der Fall. Bei einigen kann es schon so zum Beispiel erhöhte Eosinophile. Aber das wäre zum Beispiel auch, um die Differentialdiagnose Lymphom auszuschließen. Dann würde ich auch eine Rektaluntersuchung nehmen. Und da würde ich aber, da wäre ein wichtiger Teil, das wäre, dass man jetzt nicht ganz viele Rektaluntersuchungen macht, bevor man die Biopsien nimmt. Weil durch die mechanische Manipulation kann man auch so eine Veränderung des Zellbilds führen. Das heißt, das ist was, wo ich zum Beispiel die Rektaluntersuchung nehme und dann nehme ich die Biopsien. Das wäre nämlich der nächste diagnostische Schritt, wäre Rektalbiopsien und Duodenalbiopsien. Und die Duodenalbiopsien macht man halt mit einer Gastroskopie. Das heißt, in dem Step würde ich dann auch gleich die Glucose oder die Absorptionstest machen. Das wäre so, der erste Tag wäre klinische Untersuchung, Labor, Ultraschall etc. Und dann würde ich die Pferde hungern lassen, 12 bis 18 Stunden für die Absorptionstest. Die Absorptionstest kann man entweder mit Glucose oder Xylose machen. Xylose wäre das mehr sensitive, weil es nicht so durch äußere Faktoren wie zum Beispiel Stress beeinflusst wird. Es sind allerdings relativ teuer. Und meines Wissens gab es zumindest, als ich noch in Deutschland gearbeitet habe, nur ein Labor, was überhaupt Xylose gemessen hat. Und das heißt, wir messen meistens Glucose. Und was man dann beim Glucose machen würde, wäre, dass man eine Nasenschlundsonde legt und dann 1 Gramm pro Kilogramm Glucose eingibt über die Sonde als eine 20% Lösung und dann den Glucose vorher bestimmt hat und dann 30 Minuten danach und dann alle 30 Minuten bis zum Zeitpunkt 240 Minuten und dann berechnet man die Absorptionskapazität. Und das wäre normalerweise, sollte man über 85% Erhöhung haben. Und wenn man zwischen 15 und 85 wäre, ist eine partielle Absorptionsstörung, unter 15 ist eine totale Absorptionsstörung. Was man allerdings beachten sollte, wäre, dass das zum Beispiel auch falsch erniedrigt ist, wenn sie eine chronische Magenüberladung haben. Das heißt, was ich mache dann häufig die Pferde, die machen die Absorptionstests und wenn ich die letzte Probe genommen habe, dann mache ich die Gastroskopie, damit ich meine Duodenalbiopsien kriegen kann, transendoskopisch und dann die Rektaluntersuchung und die Biopsien danach. Und dann wartet man und guckt, was man kriegt für Ergebnisse.
Kann man bei der Gastroskopie die Magenüberladung nicht schon gleich ausschließen?
Doch.
Ja, dann hat man das schon eigentlich abgehakt.
Genau, und sie würden auch zum Beispiel bei der Gastroskopie, manchmal sieht man auch schon zum Beispiel, dass Veränderungen im Duodenum sind. Und es wäre auch, um ihre Differentialdiagnose Plattenepithelkarzinom im Magen auszuschließen, das würden sie auch bei der Gastroskopie sehen.
Unterscheiden sich die Ergebnisse irgendeiner dieser Untersuchungen je nach der Form der IBD, weil wir gesprochen haben, es gibt diese Subtypen?
Ja, tut es. Also sie hätten keine Absorptionsstörung, wenn es nur den Dickdarm betrifft. Dann hätten die Pferde auch meistens, wenn mit Durchfall oder Kotwasser präsentiert, wobei nicht jedes Pferd mit Kotwasser IBD hat. Aber man weiß zum Beispiel bei dieser granulomatösen Enteritis, dass sie die stärkste Malabsorption haben. Und ich muss sagen, bei den meisten Eosinophilen und die Lymphoplasmacytären, da habe ich vielleicht eine leichte Malabsorption, aber nicht so eine starke. Aber das wäre zum Beispiel auch was, was man sonst beim Lymphom manchmal sehen würde. Es ist halt einfach nur ein Zeichen, dass das Pferd die Nährungsstoffe halt nicht aufnehmen kann.
Können wir noch auf das Ergebnis der Biopsie, also der Histologie, eingehen, wenn man diese Darmbiopsien hat und die Entzündungszellen werden zum Beispiel nur in einzelnen Proben gefunden?
Mhm.
Müssen die Entzündungszellen, also die eosinophilen lymphozytären Veränderungen, in allen Biopsien sein, damit man von IBD sprechen kann?
Das Problem ist, also das muss man dann auch ganz ehrlich sagen, dass die diagnostische Auswertung oder die diagnostische Kraft dieser Proben sehr limitiert ist, leider. Weil das Problem ist, bei den Duodenum-Biopsien ist es so, das wird ja transendoskopisch. Und das heißt, es ist die Mucosa, die sie nehmen, sie kriegen vielleicht ein ganz wenig Submucosa, aber nicht mehr. Und es ist ja nur vom Duodenum. Das heißt, es kann ja sein, dass es fokale Veränderungen sind. Und daher würde ich schon sagen, dass wenn eine von meiner drei Proben da Veränderungen aufzeichnen, würde ich das schon für aussagekräftig halten. Bei den Direktum-Biopsien, das ist ja der Dickdarm oder der Enddarm, den sie da biopsieren. Das heißt, es kann auch sein, dass der völlig normal ist und dass wer trotzdem eine IBD hat, das allerdings nur den Dünndarm betrifft. Und da gibt es auch Untersuchungen, die bei Pferden, wo Rektumbiopsien entnommen wurde und die am Schlachthof waren, und dann haben sie geguckt, ob das mit den restlichen Darm übereinstimmte. War keine so große Übereinstimmung. Und da gibt es auch eine andere Studie aus der Schweiz, wo sie dann auch Rektumbiopsien und dann die Pferde aufgeschnitten haben nachher und dann transorale, also Komplettbiopsien genommen haben. Und da war auch die Übereinstimmung nicht so groß. Das heißt, das muss man schon mit in Betrachtung sehen, dass nur weil meine Rektumbiopsie normal ist, bedeutet das nicht, dass das Pferd nicht die IBD hat. Das heißt, das ist so ein bisschen alle Untersuchungen zusammenzuhalten. Und dann besonders daran denken, wenn man jetzt ein Ergebnis zurückkriegt, was ganz viele Eosinophile in der Rektumbiopsie zeigt, dann einmal überlegen, wie oft das Pferd eigentlich rektal untersucht wurde, weil das sehr wahrscheinlich mit beeinflussen kann. Aber wenn sie so histologisch sehen würde, dann ist es ja so, dass man das in drei großen Unterformen aufteilt. Die IBD ist, und das ist abhängig davon, welche Zellen betroffen sind oder welche Zellen zu viele sind, weil das ist das Nächste. Viele von den Zellen dürfen ja da sein. Sie sind aber normalerweise zum Beispiel nur in der Mucosa, Submucosa und nie in der Muscularis. Das heißt, es geht halt nicht nur darum, wie viele Zellen sind da, sondern wo sind sie? Und haben sie eine Atrophie der Villi und sowas. Aber ganz übergeordnet würden sie sagen, sie haben die granulomatöse Enteritis, wo sie halt Granulome und Makrophageninfiltration haben. Dann haben die Lymphoplasmazytären, was so zumindest die häufigste ist, die ich meistens zurückkriege. Und dann haben sie halt eher Lymphozyteninfiltration. Und dann gibt es die der eosinophilen Enteritis, die man halt unterteilen kann. Es gibt die eosinophilic enteritis, wo halt der ganze Dünndarm betroffen ist, die man auch zum Beispiel als diffuse eosinophile Enteritis mit bezeichnen kann. Und dann gibt es der fokale eosinophile Enteritis, wo es so als Bänder sind. Und das sind meistens die Pferde, die wegen akuter Kolik vorgestellt werden, weil es also eine Obstruktion des Lumens kommt. Und dann gibt es noch die Sonderform, wo es auch so eine systemische Erkrankung kommt und die Pferde haben Hautveränderungen, die können eosinophile Veränderungen haben an der Leber. Und das ist diese Multisystemic Eosinophilic Epitheliotrophic Disease. Deswegen wäre auch die klinische Untersuchung gucken, hat das Pferd irgendwelche Hautveränderungen, die sind meistens sehr mit Juckreiz verbunden. Und da hätten sie zum Beispiel auch häufig viele Eosinophile in der Bauchhöhlenpunkt hat.
In dieser Zusammenschau, wenn man dann auch die Möglichkeit hat, vielleicht diesen Xylose-Absorptionstest zu machen, kommt man dann zu zumindest einer Verdachtsdiagnose?
Ja, zumindest ist es schon so, dass sie jetzt zeigen, okay, da ist irgendwas im Dünndarm betroffen und wir haben hier eine Inflammation. Und dann wäre es so, dass von den Unterformen, es ist zum Beispiel so, dass man überlegt, ob es verschiedene Ätiologien gibt und vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Therapie und auch prognostisch zum Beispiel.
Wie kann man vorgehen, damit man in der Diagnostik andere Kolikfaktoren ausschließen kann, zum Beispiel eine Kolik anderer Genese?
Ja, was ich auf jeden Fall machen würde, das wäre wegen Sand, weil das insbesondere hier im Winter haben wir das als ein sehr häufiges Problem. Und da wäre halt die Röntgenaufnahme des Abdomens die einzige sichere Möglichkeit, um das auszuschließen. Und das wäre insbesondere bei den Pferden mit Kotwasser oder Durchfall oder auch rezidivierende Koliken. Oder auch zum Beispiel, ich habe jetzt gerade eine, da stehen mit fehlender Gewichtszunahme trotz sehr gutem Appetit, wo halt einfach Sand als mit auslösender Faktor ausschließen sollte. Weil das würde natürlich auch letztendlich so eine Inflammation des Darms führen, aber direkt durch die mechanische Irritation.
Um nochmal ganz kurz bei den Symptomen zu bleiben, was man oft hört, ist, dass bei den IBD-Patienten sich auch das Gangbild verändert, dass die so Wendeschmerz haben oder so. Wäre Ihnen das untergekommen?
Eigentlich nicht, aber es ist interessant, dass Sie das sagen, weil es gibt in Finnland, es ist eine ganz häufige Diagnose, und da werden die Pferde, die mit Leistungsschwäche und Abwehrreaktionen beim Reiten, die werden meistens auch die IBD-Untersuchung unternommen oder unterzogen. Und da werden meistens Rektumbiopsien genommen. Und da sind relativ viele Veränderungen drin. Und da könnte man natürlich jetzt schlussfolgern, entweder haben ganz viele Pferde mit mit Problemen IBD, oder wir wissen nicht so viel, was eigentlich die Normalverhältnisse in der Rektumschleimhaut bei Pferden sind. Aber da ist es halt wirklich eigentlich ein Teil von, wenn man so die normalen anderen Sachen ausgeschlossen hat, dass man halt auf der IBD-Suche geht.
Und das Thema Kotwasser. Es wird ja auch von den Patientenbesitzerinnen oft dann beschrieben. Also es ist nicht so klar, was ist Durchfall, was ist Kotwasser. Mhm. Ja? Mhm. Und ist das jetzt wirklich Durchfall oder sind geformte Teile mit Flüssigkeit zu? Ja? Wie kann man da gut anleiten, dass man wirklich dann auch eine gute Einschätzung von den Besitzerinnen und Besitzern bekommt?
Meistens ist im Schweif, ist da Kot drin oder ist das nur verschmiert? Weil beim Durchfall würden sie auch Kotpartikel in dem Schweif und an der Haut dran haben. Und dann auch, wie sind die Pferdeäckeln geformt? Ist es so, dass da geformte Kot da ist? Oder ist es alles eher so wie Kuhdung, Konsistenz? Und was sie auch machen können, das sind aber ganz, ganz, würde ich sagen, dedikierte Besitzerinnen, die immer den Flüssigkeitshaushalt der Pferdeäpfel überprüft und immer nach Handschuhen nehmen und dann ausdrucken und gucken, wie feucht die sind. Und dann ist es schon so beim Durchfall, würden sie ja, es ist halt viel weicher als normal geformte Pferdeäpfel.
Was ich spannend finde, ist, dass der Appetit eigentlich meistens gut ist.
Mhm. Ja. Ja.
Obwohl
ja.
Da drin eigentlich die Entzündung.
Ja, ja, und das ist halt der Differenz. Also deswegen kann man es häufig relativ gut zu Magengeschwüren finden. Oder zumindest ist es schon so, dass es sich das häufig dazu unterscheidet.
Sehen Sie jetzt von Ihren eigenen Erfahrungen in der Klinik krasse Prädispositionen?
Ja, wir haben ja ganz viele Islandpferde. Und der Magen-Darm-Trakt von Islandpferden ist relativ empfindlich. Jetzt nicht gerade mit den IBDs, aber wenn man so auf Colitis guckt zum Beispiel, das wäre jetzt nicht das Thema von heute, aber zum Beispiel nur so um Zahlen zu nennen, wir haben 30% unserer Kolikpferde sind Isländer und das sind ungefähr unsere normale Pferdepopulation oder die Fälle. Also wie gesagt, wirklich viele Isländer, aber 60% unserer Colitis-Pferde sind Isländer. Und was es auch gibt beim Isländer, und das sind sie absolut überrepräsentiert, ist es, dass es so eine muskulare Hypertrophie gibt, was vielleicht unter diese eosinophile Enteritis reingehören könnte. Da fehlt aber noch Forschung dazu. Da würde ich sagen, also, und da werden die Pferde aber häufig mit akute Kolik vorgestellt und häufig so Verdacht Iliumobstipation, weil die halt refluxen. Die haben aber dann diese verdickte Dünndarme im Ultraschall und wirklich stark verdickt, so 1 Zentimeter verdickt. Und das sind meistens Isländer. Aber sonst eigentlich nicht. Also man sagt, dass bei dieser granulomatösen Enteritis das Traber überrepräsentiert sind. Aber das ist so jetzt aus der Literatur. Sonst gibt es eigentlich keine richtige.
Und würden Sie sagen, es ist trotz allem auch an der Klinik eher selten? Oder ist das sowas, was Sie sagen, ach, das sehe ich jeden Tag?
Ich sehe es nicht jeden Tag. Also wir haben wirklich, wirklich viele Gastroskopien hier und Pferde, die wegen Unrätigkeit und sowas vorgestellt werden. Und wir haben das immer als Differentialdiagnose mit drin. Und zum Beispiel haben wir es insbesondere als Differentialdiagnose mit drin, wenn wir Pferde haben, die nicht auf der Therapie ansprechen, mit glandulärem Magengeschwüre, wo wir auch häufig dann zum Beispiel Biopsien nehmen und sehen, ist da irgendwas. Aber sonst ist es nicht. Also es ist nicht häufig.
Wie geht es dann weiter, wenn wir jetzt sagen, wir haben hier die Verdachtsdiagnose IBD? Mhm. Es gibt ja von der Therapie her gar nicht so viele Möglichkeiten, sage ich mal vorsichtig.
Nee, also was ich immer mache, ist, dass die Besitzer immer aufschreiben müssen, was sie alles dem Pferd füttern, inklusive Leckerlis, alles. Und dann gucken wir uns das einmal an. Und meistens wird sehr viel gestrichen, weil es ist ja so, man weiß nicht genau, was eigentlich der Auslöser ist. Man vermutet ja, dass es eine gewisse allergische Reaktion ist, so eine verzögerte Immunreaktion. Und da ist die Frage, auf was reagieren sie? Ist es ein Futtermittelallergie, so wie man bei Menschen oder bei Kleintier kennen würde? Oder ist es zum Beispiel auf Parasiten? Oder ist es irgendwas in der Umwelt? Oder was ist es? Und wenn man sich dann ein Futtermittel anguckt, haben die Pferde ja schon relativ viele oder die Besitzer nehmen viele Zusatzfuttermittel. Und dass man das halt einfach alles einmal durchgeht, überlegt. Meistens ist Heu immer besser als Silage. Das ist insbesondere bei den Kotwasserpferden, oder zumindest was, was ich immer ausprobiere. Jetzt sind auch 95% der Pferde hier kriegen Silage. Das heißt, es ist häufig etwas, was ich schon mal ändern kann. Und dann ist es meistens so, ja, nur Mineralstofffutter. Und dann vielleicht gucken, ob man mit einem wie Rübenschnitzel oder irgendwas mit etwas Öl, Omega-3 und 6-Fettsäuren, da arbeiten kann. Das wäre das eine. Das ist aber eher für den Langzeitplan. Und weil es ja diese Inflammation ist, ist eigentlich Therapie der Wahl. Glucocorticoide wäre das deutsche Wort dafür, Glucocorticoide. Und da ist es so, dass ich immer einmal gucke, auch wie ist eigentlich die Absorption. Weil ich so ein bisschen denke, okay, wenn die Absorption relativ schlecht ist, dann ist es so, dass ich eher mit einem Präparat erst arbeite, was parenteral verabreicht wird, also Dexamethason. Wenn es nicht so das Problem ist, dann Prednisolon. Und da muss man dann auch schon denken, okay, sie wollen eine immunsuppressive Wirkung. Das heißt, sie müssen auch eine relativ hohe Dosis wählen.
Und das ist ja wieder das Problem mit vielen Ponyrassen wegen der Rehegefahr. Jetzt hat man da oft so ein schwieriges Dosierungsfeld. Einerseits muss man hochdosieren, andererseits will man keinen Reheschub.
Ja. Da gibt es ja eigentlich eine sehr nette Studie aus England, die geguckt haben, dass es eigentlich kein erhöhtes Rehegefahr gibt durch Glucocorticoide, es sei denn, dass das Pferd sowieso ein Risikopatient ist als ein EMS-Patient. Das heißt, bei manchen ist es so, dass die schon auf EMS teste oder auch PPD, wenn es ein älteres Pferd ist, um einmal die Gefahr oder natürlich auch höhere hat das Pferd schon mal Hufrehe gehabt, um das einzuschätzen. Aber dann schon sonst die einfach auf, ja, Dexamethason wäre ja die immunsuppressive Dosis 0,1 Milligramm pro Kilogramm. Und bei Prednisolon wäre das halt 2 Milligramm pro Kilogramm. Und dann ist es wichtig, dass man schon guckt, wie reagiert das Pferd drauf. Es gibt halt, und das ist vor allem auch für die Prognose wichtig, es gibt mehrere Studien, die gezeigt hat, wenn das Pferd initiell auf die Behandlung anspricht, innerhalb der ersten 3 Wochen ist das schon ein guter prognostischer Indikator.
Also es kann 3 Wochen, bis zu 3 Wochen, bis man merkt, dass es anspricht.
Ja. Ja.
Das ist immer ja auch für die Besitzerinnen und Besitzer so ein wichtiger Punkt.
Ja.
Wann würde ich es merken? Ja?
Ja.
Gerade bei den Akuten ist ja oft Zeitdruck auch da.
Ja. Ja, und das zum Beispiel bei den Akuten ist es so, also bei diesen, die halt wegen akuter Kolik vorgestellt werden, da ist das Problem häufig, dass der Dünndarm so verdickt ist, dass sie halt kein Heu essen können. Das heißt, die Pferde werden meistens, also wir haben die jetzt ein paar, würde ich sagen, die sind jetzt 4 Wochen auf, also erst Dexamethason für so 5 Tage. Und dann gehen wir runter zu Prednisolon. Und dann ist es so, dass sie meistens nach 4 Wochen in die Klinik kommen. Wir untersuchen die nochmal, also schallen die nochmal. Und dann introduzieren wir in der Klinik langsam Heu und gucken, ob das geht oder nicht. Das Perfekte ist, wenn es halt Sommer ist, wenn sie einfach auf die Weide können, weil Gras wird meistens immer, ist kein Problem. Aber halt, die kommen halt gerade im Winter, weil sie dann Probleme kriegen und dann langsam die Heumenge erhöhen. Aber die sind so ein bisschen die besonderen Fälle. Aber sonst gibt es halt, ja, die Studien zeigen meistens innerhalb 3 Wochen. Es gibt auch welche, die sagen 6 Wochen. Und dann, was man auch noch machen würde, neben den Glucocorticoiden, und das ist das wegen den Parasiten, das ist, dass man mal gucken muss, wie ist es eigentlich mit der, wie ist das Pferd bisher entwurmt worden? Und daher würde ich auch immer ja die Kotuntersuchung machen, gucken, wie ist es da? Vielleicht auch wegen Anoposephala gucken. Und dann ist es schon so, dass die meistens dann schon auch eine Wurmkur kriegen. Und dann natürlich mit der Fütterung. Es gibt andere Möglichkeiten der Immunsuppression, wie Azathioprin. Da habe ich nur Einzelfälle das ausprobiert. Und in Dänemark ist es quasi unbezahlbar. Deswegen machen wir das jetzt nicht so häufig. Aber ich glaube, das Problem ist häufig, dass man einfach nicht hoch genug anfängt mit der Dosis. Also man muss die wirklich hoch anfangen. Und was ich dann auch mache, ist, dass ich die Besitzer, weil sie kriegen ja dann meist, man erniedrigt es dann ja über Zeit, also in einer stufenweite Erniedrigung. Und ich lasse die immer ein Gesundheitstagebuch führen. Und ist da irgendwas im Sinne der Futtercharge, ist da irgendwas und wie sind sie mit der Dosis weitergegangen, damit wir auch sehen können, okay, es geht bei 0,5 Milligramm per Kilogramm, aber wenn wir runtergehen auf 0,25, dann geht es nicht mehr. Dann versuchen wir irgendwas dazwischen. Aber das ist wirklich, ja, man muss sich halt rein titrieren. Und es sind halt manche Pferde, die brauchen halt eine lebenlange Behandlung. Es gibt auch Pferde, wenn man quasi den Auslöser identifiziert hat oder zumindest einen Verdacht hat, wo man sagen kann, okay, wenn man die Inflammation so ein bisschen runtergeschlagen hat, dann können sie auch ohne Behandlung leben.
Aber im Grunde mit dem Futter, das man dann gefunden hat, das funktioniert, oder?
Ja, also, dass man einfach einen guten Plan hat. Und dann ist es wirklich so, manche, die haben auch schlechte Perioden, dann müssen sie wieder was haben. Und dann gibt es welche, dann sind sie wieder in Ordnung. Es ist ja so ein bisschen wie Menschen mit Morbus Crohn, wo man ja auch denkt, okay, da kann Stress noch ein mit auslösender Faktor sein. Das heißt aber, es ist schon so, wo man den Besitzer darauf aufmerksam machen kann, dass es schon eine Langzeit- und vielleicht lebenslange Behandlung ist.
Ich finde es spannend, dass doch so oft auch Parasiten eine Rolle spielen dürften. Ja,
ja, also es ist schon, also ich glaube, es ist vieles dieses, weil man immer denkt, okay, Eosinophile, das ist wegen Parasiten. Aber eosinophile Granulozyten, die kommen häufig als Reaktion auf Parasiten, aber es hängt halt sehr davon ab, wo im Darm sie sind. Und deswegen glaube ich, ist es manchmal sehr übergeordnet gesehen und vielleicht nicht so ganz ins Detail, aber Parasiten können auf jeden Fall damit eine Rolle spielen.
Und wie, ich weiß nicht, ob das in Dänemark ähnlich ist wie hier in Österreich, aber es boomen ein bisschen diese Supplements, muss man auch orientieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es recht schwierig ist, dass man vermittelt, dass wenn das Pferd schon die Nährstoffe schlecht aufnehmen kann, dass man dann trotzdem keine Nahrungsergänzungsmittel unbedingt geben sollte. Kann man das gut kommunizieren, dass es das nicht, also dass es kontraproduktiv ist oder sein kann?
Also was ich jetzt meistens mache, ist, dass ich eine professionelle Ernährungsberatung durchführen lasse und ich schicke die auch. Also dann sollen sie das ausfüllen und dann, wenn sie dann anfangen aufzuschreiben, also ich hatte jetzt, ich habe so einen Langzeitpatienten, der hat das dann brav ausgefüllt. Das waren 13 Zusatzfuttermittel. Es war nicht einmal Platz genug auf dem Formular. Und das ist jetzt alles entfernt. Das Pferd kriegt Heu, Mineralfutter. Und ich glaube, ein Zusatz mit Leinsamen drin. Und das war's, weil das Problem ist, ich meine, das ist ehrlich gesagt, es ist ein bisschen einfacher geworden, nachdem man so alles bei der Humanmedizin und mit ultraprozessierten Futtermitteln oder Ernährungsmitteln, und man gucken sagt, okay, wenn die Inhaltsliste so lang ist und wir überlegen, dass das Pferd allergisch auf irgendwas reagiert, ist es wirklich schwierig rauszufinden, wenn da irgendwie 15 Sachen drin sind. Und daher, und das, wenn man dann so durchspricht und überlegt, dann können sie das meistens auch verstehen. Und dann nehmen wir alles weg und dann fangen wir mit einer Sache nachher wieder an, wenn das Pferd einigermaßen funktioniert. Und dann ist zum Beispiel auch so, ja, kann er seine Möhren haben und Karotten haben oder Äpfel, meint sie, das ist meistens nicht das Problem. Dann mit den Leckerlis, dann hängt es immer davon ab, was für Leckerlis sind das, was ist denn in den Leckerlis drin. Also jetzt habe ich fast nie Pferde, die Hafer gefüttert werden. Aber man hat eine Zeit lang war eine Überlegung, ob Pferde auch Zöliakie haben könnte. Das ist also auch mit überlegt worden, ist nicht richtig bewiesen. Aber es ist schon so, dass man gucken kann, okay, also wenn man das einmal erklärt, wir wollen das eine kleine Stoff finden. Und es ist halt wirklich schwierig, wenn man irgendwie 5 verschiedene Sachen füttert. Und dann muss man auch manchmal, wenn man es sieht, das Pferd hat eine Absorption und man glaubt, okay, das Fett und sowas alles wird im dünnen Darm aufgenommen. Das Pferd kann es allerdings nicht aufnehmen. Und jetzt kommt all diese gute Sachen dann stattdessen in den Dickdarm und stört die Darmflora. Deswegen müssen Sie es immer aufschreiben. Weil wenn Sie es aufschreiben, dann sehen Sie, wie viel das ist. Und dann müssen Sie es so wie ein Essenstagebuch. Was ich ganz interessant finde, wenn man so jetzt guckt, was so die Zukunft wäre eigentlich. Es sind ja relativ viele, die so von der Humanmedizin oder wo man überlegt, kann man die Untersuchung aus der Humanmedizin nehmen. Und aus der Humanmedizin würden sie ja beim Verdacht auf eine IBD Calprotectin im Stuhl nachweisen. Das beim Pferd nicht, funktioniert nicht richtig. Was es allerdings gibt jetzt für Untersuchungen, ist, dass man das Mikrobiom untersucht bei Pferden mit IBD und dann diese Machine Learning und das analysiert. Und das scheint relativ vielversprechend zu sein. Und was natürlich auch Sinn macht, wenn man überlegt, dass der Magen-Darm-Trakt ja eigentlich das größte Organ des Körpers ist und ja auch eine sehr große immunologische Rolle hat, dass ja wahrscheinlich das Mikrobiom auch hier einen großen Einfluss haben könnte. Und deswegen wäre es manchmal was, wo wir sagen, okay, wir transformieren die Pferde. Das ist allerdings, ich habe auch Einzelberichte gehört, wo die Pferde das quasi entwickelt haben nach einer Transformation.
Okay, aber Transformationen funktionieren theoretisch auch, weil man hatte bei Mensch, Hund, hat man gute Erfahrungen eigentlich damit, ja?
Genau, also deswegen wäre es halt schon was, was man sonst überlegen könnte. Und manchmal ist man ja so ein bisschen am Ende und man denkt, okay, ich weiß nicht, was ich noch machen soll bei diesem Pferd. Und dann wäre es schon was, was man halt machen könnte. Und ich glaube, das ist auch deswegen vielleicht mit was ist, dass die Pferde halt so gut auf diese Eliminationsdiät ansprechen können, weil man halt dann eigentlich eine relativ natürliche Fütterung, würde ich sagen, und vielleicht eigentlich am besten für die Magen-Darm-Flora. Das heißt, das wäre was, was auf jeden Fall so in der Zukunft bestimmt sehr interessant sein kann, dass man sehen kann, okay, was kann man da diagnostisch und auch therapeutisch machen.
Es ist auf jeden Fall gut, dass es sich weiterentwickelt, ne? Dass wir nicht stehen bei dem Glukokortikoiden, sondern ja, dass es andere Möglichkeiten genau entwickelt werden. Ne?
Ja, man sagt ja immer, kein Pferd wird sterben, ohne Cortison zu gekriegt zu haben.
Auch die Hunde und die Katzen nicht.
Ja, ja, genau. Und was man halt auch bedenkt, das wirkt ja auch appetitanregend. Aber es ist schon so, als es ist wirklich noch viel, viel, glaube ich, Forschungsbedarf da. Aber auf jeden Fall was, wo man sagt, okay, es entwickelt sich weiter und sowas. Und die Pferde, die können, also ich habe, wie gesagt, auch einige, die funktionieren wirklich sehr gut auf Jahr 4 und 5. Aber es sind wirklich dedikierte Besitzer. Und dann muss man halt, da gibt es halt so Sachen, die man überlegen muss, was bei so einer Langzeit-Prednisolontherapie als Nebenwirkungen kommen kann. Wie zum Beispiel, dass die Sehnen geschädigt werden.
Also Ihre Langzeiterfahrungen mit den Patienten, die Sie schon mehrere Jahre betreuen, sind eigentlich positiv, kann man sagen, ja?
Die sind schon positiv, aber es ist schon, also die Besitzer müssen es wirklich wollen. Also und manche sind halt einfach auf diese Dosis. Wir haben auch den Vorteil, dass bei uns ja die meisten Pferde krankenversichert sind. Das heißt, die Versicherung übernimmt ja die Kosten der Behandlung. Das heißt, weil natürlich kann es sonst schon relativ teuer sein.
Ja, vor allem über viele Jahre dann.
Ja, und vor allem muss man natürlich auch bedenken, dass sie zum Beispiel nicht auf Turnieren starten können und sowas, wenn sie halt in Behandlung sind.
Ja, und allein wenn man dieses qualitativ super gute Heu auch immer organisiert, was ja oft dann man separat zukaufen muss und so. Es ist ja auch organisatorisch nicht so ohne alles, ja, die Betreuung dann von so einem Patienten.
Nee, also es ist schon viel Aufwand. An das müssen die Leute halt auch im Klaren drüber sein. Und es kann natürlich sich auch, manche entwickeln sich auch weiter trotz der Therapie. Und dann muss man die halt irgendwann einschläfern, weil sie einfach, das einfach nicht geht.
Und diese Schübe, also die Patienten, die dann immer so Erkrankungsschübe haben, kann man da dann schon mit der Zeit erkennen, jetzt kommt ein Schub und das irgendwie abfangen oder so?
Ja, nein. Ich würde sagen, es ist ein bisschen so, manchmal wie Headshake oder auch anderes, wo man nicht richtig weiß, worauf sie eigentlich reagieren. Ich glaube, es sind schon so, dass wenn die Besitzer, zum Beispiel eine meiner Besitzerinnen hier, die weiß genau, dass der Anzahl an Kot geht als erstes runter. Die frisst nicht mehr auf die Stute und dann weiß sie, da muss sie mit der Dosis hochgehen. Und dann kann sie es abfangen. Sie bemerkt es, wenn sich viel im Stall ändert oder wenn Wetterumschwünge sind oder es ist immer Weihnachten. Das ist immer Weihnachten, wo ich auch denke, okay, vielleicht ist es auch, weil das Management dann einfach anders ist zu der Zeit. Also es sind schon so Sachen, wo sie dann deswegen den Tagebuch, damit sie nachher gucken können, was sie dann eigentlich haben. Manchmal lasse ich die auch die Pollen zahlen. Das sind jetzt nicht so bei den IBDs, aber bei anderen Pferden, dass sie halt einfach Sachen notieren. Und dann können sie nachher vielleicht so ein bisschen ein Muster erkennen und dann denken, okay, gut, ich weiß, jetzt muss ich aufmerksam sein.
Ja, da gibt es ja auch diese Diskrepanz, wenn man sozusagen von den Studien ausgeht, sollte das Wetter gar keine Rolle spielen. Wenn man aber mit den Besitzerinnen und Besitzern spricht, die sagen, ja, ich weiß, aber wenn ein Gewitter kommt, dann kommt die Kolik oder so, ja.
Ja, also das kommt ja immer wieder rauf, dass das Wetter kein Problem spielt. Aber ich finde immer, wenn es so Kopfschmerzwetter ist, auch Kolikerwetter. Oder man ist einfach selber dann mehr sensitiv, wenn das dann passiert, wenn das einfach so nicht so gut geht und dann merkt man das mehr.
Wenn dieses Pferd ein Kolikpatient ist und es hat eine Kolik aus einem anderen Grund und es wird als Nebenbefund so eine IBD festgestellt, wie beeinflusst das dann die Prognose für diesen Patienten oder auch eventuelle OB-Entscheidungen?
Also das wäre ja insbesondere bei dieser eosinophile Enteritis. Und das sind halt die mit diesem Dünndarm oder Verdacht auf einen Dünndarmverschluss meistens operiert werden. Also was ich immer empfehlen würde, wenn oder die Chirurgen sage, dass wenn sie irgendwas finden, was merkwürdig aussieht, bitte eine Biopsie nehmen, weil das wäre so der Goldstandard, ist ja diese Full-Thickness-Biopsie oder einfach ein Stück Darm entnehmen, sodass man auch gucken kann, was ist es eigentlich und auch wie schwer ist es oder wie schlimm ist es. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel des Darms ist betroffen. Bei der diffusen eosinophilen Enteritis kann es halt den ganzen Darm betrifft. Also zum Beispiel meine eine Langzeitpatient hat die Hälfte ihres Dünndarms resiziert bekommen. Weil das war am schlimmsten. Da war die Wanddicke 1,5 cm. Dann ist das Problem, wenn es so diese bandartige Veränderungen sind, können sie ja keine 6 Resektionen machen oder 7. Und da ist es so, dass die Studien gezeigt haben, dass es schon auch was bringt, einfach den Darm leer zu massieren. Und die Pferde dann einfach postoperativ auf Glucocorticoide zu setzen. Und ich würde intraoperativ das wahrscheinlich davon abhängig lassen, ob das Pferd sonst bis dahin wirklich gar keine Probleme hatte oder ob es ein Pferd war, was schon richtig länger schlecht war oder sowas. Und wenn ich sehe, dass schon so viel des Darms betroffen ist und ich nichts entfernen kann, würde ich wahrscheinlich mit dem Besitzer darüber sprechen, ob sie das versuchen wollen oder nicht. Weil man natürlich auch sagt, dass Glucocorticoide für die Wundheilung halt nicht das Beste ist postoperativ. Also das wäre nämlich das eine, dass bei manchen Patienten ist halt eine chirurgische Therapie schon möglich. Was man auch beachten muss, und das ist so eine kleine, einzelne Pferde kriegen auch eine Peritonitis davon. Und das ist, weil es quasi kommt zu dieser Hypertrophie. Und dann kommt es in den Drüsen, kommt es zu so kleine, die gehen kaputt und die fangen an zu ulcerieren. Und dann kommt es halt zum Austritt vom Darmmaterial und die Pferde werden dann wegen einer Peritonitis vorgestellt. Und wenn sie die dann halt aufmachen, sehen sie halt diese massiv verdickten Därme und dann diese, wo dann einfach quasi diese, wie die Vertikel dazwischen sind.
Das kann ich mir vorstellen, ist für die Prognose nicht günstig.
Nein, das ist dann einfach schlecht, weil dann haben sie, also und das ist häufig dann einfach durch den Darm diffus verbreitet und das kann man halt nicht rezitieren. Da wäre die Prognose schlecht.
Aber dieser Patient von Ihnen hat das überlebt mit dem halben Dünndarm weg.
Ja, ihr geht sehr gut. Das ist allerdings auch ein Miniatur-Shetlander, ein Shetland-Pony, muss man sagen. Das heißt natürlich, dass da die Therapie auch nicht so teuer ist, weil sie so eine, keine Ahnung, halbe Tablette Prednisolon pro Tag kriegt. Und dann genau haben wir auch so ein paar Isländer, wo das halt diese bandartige Strukturen. Und das kann halt einfach mit der Fütterung müssen sie halt ein bisschen. Der Winter ist meistens etwas schwierig. Es ist einfach im Sommer wegen mit dem Gras. Aber im Winter mit dem Heu kann es manchmal etwas Probleme machen. Das ist halt einfach, was von einer Obstruktion kommt.
Wie kann man insgesamt die Prognose bei diesen Patienten einschätzen? Kann man generell Aussagen treffen zur Prognose?
Also es wäre schon, man würde schon insgesamt sagen, dass die Prognose vorsichtig ist. Es hängt so ein bisschen davon ab, welche Studien Sie sich angucken. Aber dann legen Sie vielleicht sowas bei, ja, 65-70%. Aber vor allem ist es dieses, wie ist das initiale Ansprechen auf der Therapie? Und trauen Sie sich hochzugehen mit der initialen Dosis von den Glucocorticoiden? Das wäre wahrscheinlich so das Wichtigste. Und das finde ich ist auch ganz fair, so für den Besitzer, dass man sagen kann, wir versuchen es jetzt und sehen und evaluieren vielleicht auch. Könnt ihr zum Beispiel auch eine neue Blutprobe nehmen, gucken, wie hat der Albumin sich entwickelt und sowas. Oder auch einfach eher die Pferde wiegen, gucken, wie ist das überhaupt und sagen, okay, wenn wir innerhalb von 6 Wochen keine Verbesserung haben, dann ist es halt ein schlechtes Zeichen. Aber ich finde, man sollte schon zumindest die Zeit geben und sehen, okay, sprechen Sie drauf an oder nicht.
Und das ist auch ein fairer Ereignishorizont, das ist
Ja.
absehbar.
Ja.
Das kann man sagen, okay, in 6 Wochen wissen wir mehr.
Genau.
Das, ja.
Genau, also weil wenn man die, also wie gesagt, das würde ich schon sagen, auch so als realistischer Zeitrahmen. Also, und das muss man aber auch sagen, also es ist unwahrscheinlich, dass sich in 3 Tagen was ändert. Also das wird nicht der Fall sein. Es ist nicht so wie bei einer akuten Kolik, wo man sagt, okay, soll sich innerhalb von wenigen Tagen bessern. Das ist es nicht, nur Stunden.
Aber zumindest gibt es eine Hoffnung oder einen
Ja.
Plan. Ja.
Ja, genau.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Es war sehr spannend und sehr aufschlussreich und ich glaube, wir haben hoffentlich alle viel gelernt. Tschüss.
Tschüss.
Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.